ARD.
Haben wir als Nicht-Borkumer denn das Recht, uns da einzumischen?
Bevor man irgendwie jemand anders berührt, braucht es halt eine Frage. Also so, du, darf ich dich verhauen? Und wenn dann jemand sagt, ja, lang schon immer, total hier, dann gerne.
Wir lieben ja auch die, die angeblich an allem schuld sein sollen.
Beleidigt nicht meine Intelligenz, sei es mit Hetze oder mit sowas, mit einfach Lügen. Also das ist halt Quatsch.
Wo kommen wir denn dahin, wenn vielleicht mal alle darüber nachdenken, was sie sagen, bevor sie es aussprechen?
Die extreme Rechte und die extreme Linke haben eins gemeinsam, beide haben keinen Humor.
Extra 3. Bosettis Woche.
Das Papier selbst ist jetzt nicht professionell und es ist auch von der Anlage in der Stilistik nicht so, dass man es billigen könnte. Aber dass es dieses Papier gegeben hat, jetzt von dieser Begrifflichkeit abgesehen, das gibt es in den Schubladen aller Parteizentralen.
Nein, keine Sorge, wir reden heute nicht nochmal ausführlich über das Drama um die FDP. Aber hey, da war sie, die ehrliche und uneingeschränkte und umfassende Entschuldigung von Herrn Lindner, auf die wir alle gewartet haben. Die wollte ich zumindest kurz mit euch teilen. Herzlich willkommen zur Nikolaus-Folge von Bosettis Woche, dem Extra-3-Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und mir, naja, nicht mir gegenüber, aber mir virtuell gegenüber sitzt ein Mann, den ich regelmäßig in einer bestimmten Sendung treffe, obwohl es weder seine noch meine Sendung ist. Michael Mittermeier ist heute da. Hallo.
Hallo, servus. Happy Nikolaus.
Ja, selber Happy Nikolaus. Weißt du, in welcher Sendung wir uns immer treffen oder ist es dir gar nicht aufgefallen? Was
Doch,
ich
Happy
für gut
Hour.
Möglich halte. Ja, in der Happy Hour.
Bei der Happy Hour.
Früher Puffpuffs Happy Hour, jetzt Till Reiners Happy Hour. Und es ist irgendwie witzig, weil die so ein, die haben ja wahrscheinlich einen unbewussten Einladungsrhythmus und da werden ja sehr viele Leute eingeladen. Und ich habe das Gefühl, wir sind immer gleichzeitig da.
Das war sehr oft, also gefühlt, du, vielleicht ist wirklich, also vielleicht ist da irgendwo eine Hand drüber, die sagt, genau da, die beiden.
Ja, ich wollte
an der Stelle, wollte noch, weil vorher Lindner, also weißt du, was das Schönste gewesen wäre, wenn wir jetzt mal gesagt hätte, ja, wir haben dieses Papier gefunden im Schulranzen von Hubert Aiwanger, dann hätte ich gesagt, das wäre volle Punktzahl. Also das wäre meins
seinem
gewesen.
Oder seinem Bruder.
Also nein, ist ja nur
wahlweise Hubert Aiwangers Bruder oder Christian Lindners Bruder. Das hätte ich beides sehr, sehr witzig gefunden.
Naja, aber es war ja im Schulranzen vom Hubert, aber der Bruder hat es da, er hat es für einen Bruder da reingetan. Also und ich denke, der Lindner hat es für, vielleicht hat er es für einen Olaf da reingetan. Wer weiß.
Das wäre sehr, sehr witzig. Das wäre sehr witzig. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir uns nicht nur bei der Happy Hour treffen, wo es immer sehr schön ist, aber trotzdem. Ich habe da immer das Gefühl, das ist so wie auf Partys, gibt es doch auch immer so Leute, mit denen man denselben Klo-Rhythmus hat. Ne? Und dann trifft man sich immer in der Schlange zum Klo. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt kennst, weil Männer ja traditionell weniger lang in Kloschlangen stehen als Frauen, aber die gibt's und die trifft man am häufigsten auf der ganzen Party.
Ja, aber bei WGs gibt es ja nur ein Klo. Also bei WGs ist es ja nicht so, dass Männer- und Frau-Klo gibt. Also da ist ja immer. Aber die Kloschlange habe ich noch nicht. Also, dass ich immer dieselben Leute am Klo treffe, das hatte ich noch nicht. Ich passe jetzt einfach mal auf in der Zukunft.
Ja, richtig. Wir können es so auf die Spitze treiben, dass wenn wir bei der Happy Hour zu Gast sind, wir uns da immer treffen, wenn wir gerade auf Toilette müssen. Wir sehen. Wir werden eine lange Happy Hour-Freundschaft fortführen. Das ist doch sehr schön. Ich möchte heute über tolle Dinge reden. Ich möchte heute eigentlich nur über positive, lebensbejahende und schöne Dinge mit dir reden. Und wir fangen an hiermit.
Die beste Idee ever.
Manchmal ist es ja eine ganz gute Idee, Traditionen mal intensiv zu überdenken. Auf Borkum gibt es eine solche Tradition. Es ist ein Brauch, der sich Klasom nennt. Das ist ein Fest, das immer in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember stattfindet. Und gerade, naja, sagen wir, ein ganz kleines bisschen kritisiert wird, weil ein Teil dieser Tradition ist, dass Männer Frauen jagen, sie festhalten und dann volle Pulle mit Kuhhörnern vermöbeln. Das klingt so absurd, ne? Und es gab eine NDR-Recherche dazu. Und nun, da die Öffentlichkeit hinguckt und nur so mittelbegeistert ist, findet es plötzlich sogar der Bürgermeister von Borkum gar nicht mehr so gut, wenn Frauen geschlagen werden und klingt ganz sensibel und rücksichtsvoll.
Wir werden uns auch Gedanken machen, falls es, dass es eben nicht zu einzelnen Übergriffen kommt, dass wir bei anderen Festen auch sogenannte Safe Rooms anbieten, vielleicht eine Telefonnummer ausgeben, wo man sich dann wenden kann, wenn man sich bedroht fühlt, dass man sofort aus einer schwierigen Situation herausgelöst wird. Da werden auch sicherlich Frauen eingesetzt werden als Ordnerinnen. Das sind so die Ideen.
Das klingt super.
Safe Room klingt ja eher wie eine Androhung in der Beziehung. Also muss ich ja sagen. Also das klingt ja nicht nach wirklich Safe Room, sondern im Zusammenhang, ich habe mir das durchgelesen mit diesem Brauch, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist uns allen durchgerutscht. Also, dass es sowas noch gibt, also krass, tatsächlich.
Es scheint ja so gewesen zu sein, dass bei diesem Fest bisher auch einfach sowohl Presse als auch Touristen nicht so richtig erwünscht waren. Sie werden schon gewusst haben, warum. Was ich ja ganz spannend finde, ist, dass es zu diesem geläuterten Bürgermeister, der jetzt nach meinem Gefühl in diesem Satz einfach mal so alle so ein bisschen sensiblen Awareness-Wörter eingebaut hat, die ihm eingefallen sind, dass es dazu aber auch Gegenstimmen gibt, und zwar unter anderem von ungefähr 200 Borkumer Frauen, die gegen die Abschaffung dieses Frauenschlagens demonstrieren, und die begründen das so.
Außenstehende verstehen einfach nicht, was Klarsum tatsächlich bedeutet, reduzieren jetzt alles komplett auf die Gewaltschiene. Dabei ist Klarsum einfach so viel mehr. Es ist nur ein kleiner Bruchteil dessen, was wir jedes Jahr feiern. Ich selber wurde auch von allen drei Klarsums im Laufe der ganzen Jahre schon einmal verhauen. War halt Pech, war ich nicht vorsichtig genug. Ja, war dann in dem Moment natürlich nicht so schön, aber es gehörte halt für mich einfach dazu.
Okay, also gut, jedem und jeder das ihre und das seine. Also wenn sie gern gehauen. Ich wollte gerade sagen, ist es wirklich ein Vermöbeln, ein Hauen, oder ist es nur so ein, weil ich habe gelesen, man haut mit den Hörnern am, also sie wollen den Hintern treffen, aber wahrscheinlich, wenn der Hintern nicht gezeigt wird, dann werden die halt einfach mal auch so auf den Körper gehen. Und
also die prügeln richtig.
Hört sich, okay.
Ich habe mir das richtig angeguckt. Die prügeln richtig. Da sind auch Frauen interviewt worden, die gesagt haben, die konnten irgendwie 3 Tage nicht sitzen danach. Das ist schon krasser Scheiß. Also was mich mal interessieren würde, einfach um hier mal im Realismus zu bleiben: Du als Frau auf Borkum, machst du das mit, ja oder nein?
Ich würde es nicht mitmachen, weil ich bin natürlich auch mit diesen ganzen Faschings, Karnevals oder irgendwie Traditionen, die irgendwie, keine Ahnung, in Dingen ausarten, wo es, ich sag mal, körperlich wird. Ich mag das generell nicht. Ich möchte nicht mal, dass mich jemand Fremdes anfasst, obwohl es dann in Anführungszeichen erlaubt ist, weil es einen Brauch gibt, im Fasching darfst jemanden an die Brust oder irgendwie an die Schulter. Also ich mag das Körperliche nicht, weil ich finde, bevor man irgendwie jemand anders berührt, braucht es halt eine Frage. Also so, du, darf ich dich verhauen? Und wenn dann jemand sagt, ja, lang schon immer, total hier, dann gerne. Aber ansonsten würde ich jetzt mal sagen, ich würde es als Frau auch ablehnen und als Mann, also beides. Also ich mag auch nicht, wenn mir eine Krawatte abgeschnitten werden würde, wobei ich noch nie eine Krawatte getragen habe, bis auf mal auf Natur. Aber ansonsten, ich finde, das geht über die Grenze. Immer wenn es einen anderen berührt, irgendwas macht, ich mag sowas nicht.
Die große Frage, die sich ja mir auch gerade stellt, ist, würde man als Mann auf Borkum das denn mitmachen?
Gute Frage, große Frage. Also, aber ich glaube, bei den Bräuchen darf man generell nicht hinterfragen. Also wahrscheinlich wird es so sein, also dass die Männer dann sagen würden, ja, einmal im Jahr, mei, jetzt schlage ich schon 364 Tage, jetzt darf es halt auch nur am Tag einmal. Vielleicht würden sie es mitmachen. Ich finde ja alleine, dass sie mit Kuhhörnern, das ist so ein spezifisches, weißt du, also schlagen ist ja schon eins oder wie auch immer, oder hauen. Aber Kuhhörner, also, weil da war mir der Hintergrund, es hieß ja irgendwie, der Brauch geht zurück auf irgendwie, habe ich gelesen, die Zeit der Walfänger und die Männer kamen zurück und dann haben sie gesagt, hallo, wir sind wieder da, und dann durften die halt beweisen, wer das Sagen hat. Mir geht nur die Information des Kuhhorns ab, weil das kann man ja auch ohne Kuhhorn. Es ist ja nicht so, dass du heimkommst nach 8-monatiger Walfang und dann sagst du, oh, jetzt muss ich erst in den Stall gehen und der Kuh noch ein Horn absägen. Also es ist irgendwie.
Ja, die armen Kühe, ne? An die denkt niemand.
Ja, auch da nochmal. Also die Kühe nochmal, sind es dann männliche Kühe, also sind meist weibliche Kühe, dann nochmal, denen wird was abgebrochen. Aber diesen Zwischenschritt, den finde ich, der hat was ganz völlig Absurdes, weil ich, I don't get it. Weil wenn ich gesagt hätte, ja, also ich habe eine große Wahlgräte und komme mit dir nach Hause und dann haue ich auf alles, was mir halt über die Leber läuft, verstehe ich noch irgendwie, aber ein Kuhhorn für Walfänger, vielleicht kriegst du ja Zuschriften.
Ja, ich habe auch von diesem Ursprung des Brauchs gelesen, wobei ich auch gelesen habe, dass das möglicherweise ein ausgedachter Ursprung ist, also dass das vielleicht auch gar nicht stimmt mit den Walfängern. Finde ich aber gar nicht so relevant, ob es stimmt oder nicht, weil die da heute kloppen, die glauben ja, dass das der Ursprung ist. Also es ist wirklich Sinn dieses Rituals, den Frauen zu zeigen, wer das Sagen hat. Es ist also so in jeder, muss man gar nicht überreden, ist ja in jeder Hinsicht falsch. Und klar, man kann da noch drüber reden, ach, ist es denn jetzt wirklich so schlimm und ist es nicht Anstellerei? Aber ich finde daran, an diesem Ganzen eigentlich zwei Dinge wirklich interessant. Und zwar zum einen die Frage, inwiefern die größere Gemeinschaft der kleineren Gemeinschaft sagen darf, was sie tun soll. Also die Argumentation dieser Frau, die wir da gerade gehört haben, war ja auch Außenstehende, wissen ja gar nicht, was das ist und wie das hier, ne? Außenstehende. Aber wenn wir jetzt über Frauenvermöbeln reden, muss man ja auch die Tatsache betrachten, dass Borkum ein Teil Deutschlands ist und ein Teil der Welt. Das heißt, niemand ist ja außenstehend. Das ist ja ein Teil der Weltgemeinschaft, um das jetzt mal ein bisschen pathetisch zu sagen. Und die Welt hat ja durchaus eine Verantwortung für all ihre Teile. Aber das ist ja eine Frage, die nicht nur in diesem Fall, sondern auch in ganz anderen Fällen immer wieder gestellt wird. Haben wir als Nicht-Borkummer denn das Recht, uns da einzumischen? Das ist die eine Sache, die ich spannend finde. Und die andere Sache, die ich spannend finde, ist, dass dieses Ganze einfach so ein Mini-Modell des Patriarchats ist. Und das erklärt so viel. Also mich wundert zum Beispiel auch überhaupt nicht, dass diese Frau oder diese 200 Frauen jetzt für den Erhalt der Tradition demonstrieren, weil es ja auch ihre Tradition ist, ne? Es ist ja auch Teil ihrer Kultur. Es ist etwas, das sie mit all den Menschen, den Frauen und den Männern um sich herum teilen. Sie wollen mit Sicherheit nicht diejenigen sein, die den Menschen, die sie lieben, ihren Spaß zunichte machen. Weil ja, und das ist nicht unwichtig, auch nicht sofort an die Stelle des einen Spaßes ein anderer Spaß rückt, der ein ähnliches Verbundenheitsgefühl erzeugt, weil es dann ja noch keine Geschichte dazu gibt, die irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte, Jahrhunderte zurückreicht. Und genau das, sorry, ich bin gleich durch, ne? Aber genau das ist ja im Großen eben auch so, ne? So im großen Patriarchat sozusagen. So, wir sind alle Kinder des Patriarchats, Söhne, aber halt auch Töchter. So, wir lieben ja auch die angeblich an allem schuld sein sollen, ne? Wir lieben ja unsere Männer und unsere Brüder und unsere Väter und wir wollen ja gar nicht, dass sie an allem schuld sind und das sind sie auch meist gar nicht und wir wollen nichts wegnehmen. Und was auch nicht wichtig ist, Mädchen und Frauen wurde einfach unser Leben lang erzählt, dass wir nicht kompliziert zu sein haben. Also wenn ich mal drüber nachdenke, wie lange ich gebraucht habe, um mir zuzugestehen, dass ich kompliziert bin und das auch sein darf. Und ich finde, das spiegelt sich alles in diesem kleinen Mikrokosmos Borkum gerade wieder, ne? Also wenn man uns Frauen von einem Tag auf den anderen alles wegnehmen würde, was dem Patriarchat entstammt und nicht richtig ist im Patriarchat, dann ist da halt auch erstmal eine große Lücke, was so emotionale Bindung, Identität und Sicherheit angeht. Und vielleicht überdenke ich das Ganze aber auch. Aber weißt du, ich finde das wie so ein klein, will ich auch nicht sagen, weil das ist ja eine ganze Lebenswelt, ne? Aber im Vergleich zum großen Ganzen ein kleines Modell des Patriarchats, das alle Probleme, die bei der Abschaffung des Patriarchats da sind, widerspiegelt. Und das finde ich fast schon ein bisschen schön, ne? So.
Ja, ich würde jetzt mal, jetzt hake ich mal ein nach ja, kurzer Zeit.
Drei Stunden.
Das eine ist außenstehend, würde ich jetzt mal sagen. Weißt du, könnte ja ein Geiselnehmer sagen, ja, Außenstehende können es gar nicht beurteilen, was hier drin los ist. Also Entschuldigung, das ist eine Geiselnahme, also bitte, oder keine Ahnung, dann fangen irgendwann, dann heißt es auf Sylt, ja, die Außenstehende können gar nicht beurteilen, so ein lustiger Nazi-Techno, ist doch alles super. Also, wenn man alles mit außenstehend argumentieren würde, das ist immer Schieflage. Das zweite ist natürlich, ja. Ich gebe dir in einer kurzen Aussage recht, dass ich sage, ja, weißt du, es, auch wenn es eine lustige, in Anführungszeichen, Gewalt ist oder Schlagen, wie auch immer, es verharmlost natürlich eine Tätigkeit. Und das Problem ist ja, es gibt halt leider Gottes dann auch Burschen, Männer, die, also wenn was verharmlost wird, die halt irgendwie, das ist ja das ist ja so, wie wir es gerade eigentlich überall beobachten, in der Politik, eigentlich in der Gesellschaft, wenn Dinge verharmlost werden, also in der Politik, das Lügen bei Donald Trump oder jetzt auch bei der FDP, dann fühlt sich natürlich das Volk ja auch, ja gut, wenn die lügen dürfen, also ich meine, Entschuldigung, kann ich auch irgendeinen Scheiß erzählen. Also das findet ja auch immer seine Nachahmer und deswegen kann man jetzt sagen, ja, das funktioniert in unserer, also weißt du, auch der Ku Klux Klan, es funktioniert nicht zu sagen, ja, bei uns in South Carolina, mein Gott, also wenn dir jetzt einer irgendwie aufgehängt wird, ein bisschen ein Lynch, also ihr könnt es ja gar nicht beurteilen in New York, ihr habt ja viel mehr Comedy-Clubs. Also das hängt immer, wenn man dann so Vergleiche zieht. Insofern gebe ich dir voll recht. Und ich muss sagen, also als ich das jetzt gelesen habe, ich bin ja auch einer derjenigen, der nur darauf aufmerksam wurde, weil jetzt ein Bericht drüber war und du hattest das als Thema reingeschrieben. Ja, ich kann halt nachvollziehen, dass ich am 6. Dezember noch vor vielen, vielen Jahren haben wir noch auf den Hintern gekriegt vom Krampus, vom Knecht Ruprecht. Der hat noch zugehauen. Also.
Ja.
Aber keine Kuhhörner benutzt. Also immerhin. Also es war meist eine Rute.
Ja, dann ist natürlich völlig in Ordnung. Nein, aber ja, im Grunde ist das, was du sagst, genau der Punkt. Das, was sie machen oder was da falsch läuft, ist ja was Universelles. Also, ne, wo auch immer der Ku Klux Klan, das wird nicht gut werden heute, wütet, das ist ja überall falsch. Und Frauen vermöbeln ist halt auch überall falsch. Ich glaube, man kann das verstehen Außenstehende nicht. Das ist eine super interessante Argumentation eigentlich, ne? Und ich glaube, die stimmt, wenn es um was Albernes geht. Also wenn du jetzt, Karneval ist auch wieder ein schlechtes Beispiel, weil da ja auch irgendwie, wie du schon sagst, viel zu viel letztlich nicht okayes Angefasse passiert. Aber wenn wir das mal ganz kurz ausblenden, so wenn du nur das Verkleiden nimmst, ne? Also wenn jetzt jemand, der aus einer Region der Welt kommt, in der sich nie verkleidet wird, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das existiert, aber wenn das so wäre, oder Außerirdische, ne? Und die gucken jetzt sich Karneval an und plötzlich stehen da so Zebras und Prinzessinnen und Frösche und gucken trübe, weil 10 Uhr morgens ist, dann gucken sie das an, dann können die das natürlich nicht und denken, was soll das denn um alles in der Welt? Und ja, damit gut, haben sie völlig recht.
Die könnten es gar nicht beurteilen, weil je nachdem, wie die aussehen. Weil für die sagen halt, ach okay, Menschen sehen halt sehr vielfältig aus. Also die guter wissen Punkt. Ja gar nicht genau wie. Also, weil ich meine, keine Ahnung, vielleicht haben die drei Kuhhörner irgendwie auf der Stirn und normalerweise stechen die da irgendwie auf Kinder am 6. Dezember.
Ja, besser keine Kuhhörner. Ja, genau. Nee, du hast recht. Aber sagen wir mal, sie würden sich dann vielleicht zum Beispiel über den Lebenswandel von Zebras wundern, dass sie einerseits durch die Steppe marschieren, andererseits aber auch irgendwie in Köln morgens am Bus stehen. Das würde die ja vielleicht wundern. Irgendwas daran würde sie möglicherweise wundern, aber du hast recht. Und die können dann natürlich, weil sie außenstehend sind, nicht verstehen, warum man das macht. Ehrlich gesagt, ich komme aus Aachen, ich darf also über Karneval lästern, ich verstehe auch nicht, warum man das macht. Wobei ich das Verkleiden lustig finde, so ist nicht, ne? Aber die Musik. Naja, also ne, ich finde, wenn es albern ist, dann kann man so argumentieren. Also wenn es keine ernsthafte Argumentation ist, auch wenn man sagt, ach komm, du verstehst das nicht, das ist wie Leuten tanzen, beim Tanzen zuzugucken und man hört die Musik nicht. Ne? Du musst die Musik hören und dann verstehst du es und dann ist es auch alles irgendwie cool. Aber wenn es um sowas geht, kannst du doch nicht so argumentieren. Und das ist schon krass. Ich weiß nicht, wie viele Frauen es auf Borkum gibt. Das hätte ich vielleicht vorher mal recherchieren sollen. Aber 200 sind ja jetzt auch gar nicht so. 201 sind die eine. Und das ist nämlich die andere Sache, die ja auch, also du hast eben gesagt, so du magst es mit diesem ungefragt anfassen, angefasst werden nicht, auch wenn es sozusagen angeblich in dem Rahmen plötzlich okay sein soll. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber entscheidend ist ja auch, selbst wenn man selbst überhaupt kein Problem damit hat, ist es ja auch nicht so schlecht, mal an die anderen zu denken. Ich habe noch so ein Video gesehen von einer jungen Borkummerin. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine verlässliche Quelle ist, ne? So ein TikTok-Video, die kann natürlich auch komplett gelogen haben. Aber ich wiederhole es jetzt doch mal in dem guten Glauben, dass sie vielleicht das nicht komplett aus der Luft gegriffen hat. Die war gefühlt Anfang 20 oder so, würde ich denken. Und als sie ein Kind war, hat sie erzählt, da war das sogar 2 Wochen lang so, dass die kleinen Jungs die kleinen Mädels verprügelt haben. Das ist jetzt wohl offenbar eher nicht mehr so. Aber trotzdem, das musst du dir halt mal auch überlegen, dass dann so kleine Mädchen einfach 2 Wochen Angst haben, auf die Straße zu gehen, weil plötzlich die gesellschaftliche Konvention ist, das ist in Ordnung, vermöbelt zu werden. Und wie sehr das prägt auch. Ne? Das ist ja auch immer sowas.
Naja, klar, wenn die kleinen Jungs sehen, der Papa, der haut aber ganz schön mit dem Kuhhorn auf die Frau. Wie ich vorher gesagt habe, es verharmlost ja das Ganze. Und wenn du aufwächst im Kopf mit, naja, komm, mal ein bisschen hinhauen, geht schon. Und für mich ist halt, ich bin halt die völlige No. Also auch eine leichte Watsche ist genauso schlimm wie eine feste Watsche, weil du tust jemand was an, was ja auch psychologisch was auslöst. Also da, ich konnte mit Gewalt nie umgehen und will nicht damit umgehen und ich war nie einer, der als erstes hingehauen hat. Also dafür war ich auch nicht groß genug.
Ja, und das ist nämlich krass, weil das, was du sagst, wenn der Sohn das sieht beim Papa, und das ist nämlich wirklich so, da gucken einfach, die Kinder gucken zu dabei. Ich finde das so krass. Weißt du, was mir dabei einfällt? Oh, das ist jetzt, womöglich ist das jetzt ein Schlenker, der überhaupt nicht dazu passt. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, okay? Also, ich habe einen Film gesehen, und zwar Alter weißer Mann, der läuft gerade in den Kinos. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist.
Ich habe ihn nicht gesehen, mich hat der Titel abgeschreckt.
Ja, mich hat er auch abgeschreckt. Es war, ich könnte es erklären, aber es würde ein bisschen zu privat werden. Es war wichtig, dass Menschen, unter anderem ich, an diesem Abend unbedingt ins Kino gehen. Und es lief irgendwie nichts, sondern egal, wir sind in diesen Film gegangen. Und das war, ich glaube, ich kann das öffentlich sagen, ich fand den nicht besonders gut, filmisch auch. Aber der greift halt dieses ganze Ding auf, dieses ganze, auch an allen Ecken wird man zurechtgewiesen, wie man redet und gendern und jetzt habe ich da wieder was korrekt nicht und ich als alter weißer Mann bin doch eigentlich gar nicht böse. Und ich glaube, er will versöhnlich sein, ich finde ihn aber nicht versöhnlich, weil die Prämisse eigentlich schon falsch ist, nämlich an allen Ecken und Enden wird man ständig zurechtgewiesen. Ich will gar nicht lange über den Film reden, ich will nur sagen, ich habe darüber nachgedacht, was die Utopie beziehungsweise die Dystopie ist, die damit einhergeht. Nämlich einmal, und dann kommt auch gleich der Bogen wieder zu, klar so, ne? Es gibt diese Dystopie, wir werden so miteinander umgehen, dass wir uns ständig zurechtweisen und niemand traut sich mehr was zu sagen und so. Und bestimmt gibt es auch Leute, die das wollen, aber ich glaube, die meisten Menschen wollen das gar nicht, sondern im besten Fall ja einfach nur irgendwie einen respektvollen Umgang miteinander, ne? Und in meiner Lebenswirklichkeit spielt das überhaupt keine Rolle? Also in meinem Umfeld, weiß ich nicht, habe ich überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwen zurechtzuweisen. Ehrlich gesagt auch nicht, wenn er oder sie mal irgendwie einen blöden Witz macht oder so, aber das passiert doch nicht so. Also weiß ich nicht. Ich umgebe mich halt mit netten Menschen, dann passiert das nicht.
Ja, das Klischee hat sich, glaube ich, mittlerweile verselbstständigt. Also ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe sogar zwei Leute getroffen, die meinten, denen hat der Film gut gefallen, die fanden ihn lustig. Ich finde die Prämisse auch schief, weil ich die Prämisse überhaupt, ich spüre sie nicht so. Weil dieses ganze Gejammere und auch Kabarettisten, Comedians, sie ganze Zeit immer darf ich nicht mehr sagen, ja, dann werd halt Bäcker. Also verstehst, wein nicht bei deiner Mama aus, werd Bäcker, geh nicht auf eine Bühne. Also was soll das Geheule? Ich bin seit 38 Jahren auf Tour. Weißt du, beschimpft bin ich immer irgendwo für irgendwas worden. Also für, keine Ahnung, mal sind es die Katholiken, dann sind es die Rechten, dann sind es die, dann sind es die Impfgegner, dann sind es die Wahnsinnigen, die Verschwörungstheoretiker, dann hast du die. Irgendeiner ist immer da, der dich beschimpft. Und wenn du dauernd nachdenkst, ich darf ja nichts sagen, ich verstehe schon, dass man dann irgendwann, ich sag mal, geistig in so einer Bubble ist. Mein Gott, ich muss aufpassen, was ich schreibe. Und tatsächlicherweise, ich bin ja gerade mit neuem Programm auf Tour. Ich habe nicht eine Minute mal gesessen und gedacht, bei denen kann ich nicht bringen. Sondern bei mir ist halt eher, ich glaube, ich habe einen inneren Kompass. Also ich gehe schon mal an die Grenze vielleicht oder einen Ticken drüber. Ich mag das schon gerne rumzutänzeln. Aber ich habe jetzt so einen Kompass, der mir zeigt, wo ich glaube, was okay ist. Und wenn mal ein Gag zu weit ist, also ich hatte einen drin, der wurde dann meine Frau, die hat es vorgestern zum ersten Mal gesehen, meinte so, boah, der ist jetzt, also der ist schon echt billig. Und ich so, ja, da hast du voll recht, stimmt.
Ja.
Und ich bin da auch offen, ich bin da überhaupt keiner, der dann, jeder sagt mir irgendwas. Aber das wird zu viel gestresst, vor allem bei uns halt mit Kabarettisten und Comedians. Aber mein Gott,
Ja, genau. Also das finde ich einen guten Punkt. Wenn man irgendwie einen halbwegs intakten Kompass hat, dann strengt einen das vielleicht gar nicht so sehr an. Und das, was du gerade meintest, ich habe auch schon mal einen Witz gemacht, den Betroffene blöd fanden. Ne, den Leute blöd fanden, die mehr Recht hatten, das zu beurteilen als ich. Und dann habe ich auch gesagt, oh ja, sorry, ja, shit. So. Und ich bin deswegen auch nicht gecancelt worden. Ich bin nicht so, ne? Also es geht jetzt vielleicht weit, aber es ist im Grunde, finde ich auch, solange man irgendwie eine halbwegs okaye Fehlerkultur hat. Und es gibt aber, das will ich schon sagen, es gibt natürlich. Also Klischees kommen ja selten aus dem kompletten Nichts. Natürlich gibt es diese Leute, die wirklich dann komplett humorlos sind und nur auf der Suche nach irgendwas, was sie kritisieren können und auch dann wollen, dass der Mensch, der das gesagt hat, nie wieder ein Wort sagen darf. Natürlich gibt es diese Leute, aber das sind so wenige erstens und zweitens sind die ja auch nicht, das sind ja nicht die Mächtigen dieser Gesellschaft, die dann irgendwie dafür sorgen können, dass du nicht mehr auftrittst. Das passiert ja einfach nicht. Und faktisch ist es eben auch so, dabei fällt mir dieser wunderschöne Satz ein von Thomas Gottschalk, den er vor kurzem bei Micky Beisenherz in der Talkshow gesagt hat. Inzwischen ist es so, dass ich nachdenke, bevor ich etwas sage. Und ich fand das so toll, dass er das gesagt hat, weil das klingt, als würde er sich total freuen über seinen eigenen Erkenntnisgewinn. Aber das war eben auch wieder eine Beschwerde über die angebliche Cancel Culture. Und ich habe gedacht, ist doch eigentlich vielleicht was Gutes, wenn man nachdenkt, bevor man was sagt. Und da wird aber eben diese große Dystopie aufgemacht. Wir werden uns nur gegenseitig, niemand traut sich mehr was zu sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich würde eigentlich denken, nee, wir wollen doch eigentlich nur zu einem fröhlichen, freundlichen Miteinander. Bumm, fertig. Mehr wollen wir ja nicht. Und wenn dann mal jemand was sagt, was jemand anders verletzt, dann redet man drüber und dann ist auch wieder gut. So, das wäre meine Utopie sozusagen, wo wir hinwollen. Und um jetzt kurz zurück zu diesem Klarsum-Ding zu kommen, weil ich wirklich einen etwas großen Bogen aufgemacht habe, Entschuldigung.
Aber der ist gut. Also ich würde nur eins kurz einflechten. Also ja. Die extreme Rechte und die extreme Linke haben eins gemeinsam, beide haben keinen Humor. Also das ist das Ding. Die Masse hat das ja gar nicht. Und das Vogue-Thema zum Beispiel, das ist ja auch, also das ist ja wie so ein Ablenkungsthema der politischen Rechten geworden auch. Siehst du in Amerika, das ist ja, Vogue ist ja ein, ist ja schon mehr als ein Schimpfwort, das ist ja schon fast eine Politaussage. Und ja. Es wird viel diskutiert und der eine jammert hier, der andere jammert da. Also ich finde es ja fast schade, wenn Leute, also wie gesagt, wenn Comedians sagen, boah, ich muss mich hinsetzen und wirklich immer alles überprüfen, ob ich was sagen kann. Ich sage, oh mein Gott, ich bin ja eher, ich fühle mich fast traurig für die. Also sagt, mein Gott, tut's mir leid, weil, also man muss doch auch mal ausprobieren. Man fällt mir auf die Nase, ganz klar. Man sagt mal ein paar Sätze, die gehen zu weit. Es gibt auch Sätze, keine Ahnung, für die wurde ich beschimpft und gesagt, ich stehe dazu, ist mein Satz. Also und ich werde es nicht raustun, weil wenn ich alles raustue, was irgendjemand also kritisiert, ich hätte kein Programm, dann würde ich über Stühle sprechen. Und dann kommt irgendein Schreiner und sagt, hey, Stühle, kannst du nicht machen. Also ganz ehrlich, was soll denn das denn jetzt? Das haben die beim Video eingespielt. Ich hatte mal einen Satz vor 20 Jahren im Programm. Es ist sehr lange her. Ich wusste gar nicht, dass ich den im Programm hatte, dass ich jetzt, der Pädophilenverband hat sich beschwert, sie wollen nicht mal Priester genannt werden. Und den Satz haben sie echt im bayerischen Fernsehen eingespielt. Und ich war so, wow, geil. Also ich fand ja cool, dass in einem Film über mich dieses Zitat eingespielt wurde, im bayerischen Fernsehen. War ich ja, muss man mal positiv sehen, wo ich sage, oh echt jetzt? Vor 20 Jahren hätte ich das nicht sagen können, also beim BR. Ja. So. Und weißt du, ich freue mich dann ja auch über Kleinigkeiten, wo es gibt ja dafür auch wieder an anderen Stellen, also offenere Menschen in den Medien, die vielleicht auch mehr dann, also meine Generation oder schon die nächste Generation sind, die auch anders nachdenken, die, weil es war eben auch nicht, blöd gesagt, alles gut, was früher war.
Ja, es ist
Das sind wir wieder bei Kuhhörnern und Frauen.
Ja, genau. Ja, es ist überhaupt mal ein interessanter Gedanke, wo kommen wir denn dahin, wenn vielleicht mal alle darüber nachdenken, was sie sagen, bevor sie es aussprechen. Es ist ja nicht unbedingt schlecht. Und ich würde gar nicht, also ich finde es ja immer grundsätzlich oder in den meisten Fällen gefährlich, so die Rechten und die Linken zu vergleichen und so, aber in dem Fall mit dem Humor, da würde ich dir recht geben. Und diese Argumentation dieser Frau, die wir da gehört haben, die hat mich wirklich beschäftigt. Das wäre sozusagen mein Bogen zurück, weil das ist deren Spaß. Also es wird nicht deren einziger Spaß am Leben sein, hoffe ich doch sehr, aber ne, das ist so deren Spaß. Und die Dystopie, die da mitschwingt, ist, wir lassen uns den Spaß nicht verderben, sonst wird er uns verdorben, dann haben wir ja keinen Spaß, da können wir ja gar nichts Schönes mehr machen im Leben. Ich verstehe das, weil Menschen Gewohnheitstiere sind, ne? Und das ist, womit sie aufgewachsen sind und so. Aber es gibt ja viel besseren Spaß, den man miteinander machen kann. Und ich will nicht sagen, dass der kein Schlagen beinhalten darf, ne? Da bin ich auch auf deiner Seite. Das sollen sie alle Schöne selber für sich entscheiden. Aber sie dürfen es ja auch nicht für andere mitentscheiden, ne? Das, was ich vorhin meinte. Also selbst wenn du selber das irgendwie echt super witzig und ganz, ganz toll findest, ich finde so den Gedanken, dass da auch nur ein Mädchen auf Borkum rumläuft und sagt, Mama, kannst du mich bitte zum Sport hinfahren, weil ich will nicht über die Straße laufen, weil die Jungs könnten mich verprügeln. Das allein fände ich Grund, das nicht mehr zu machen. Naja.
Gebe ich dir recht. Und wenn das Mädel Glück hat, dann ist der Sportlehrer, hat er nicht auch ein Kuhhörn dabei? Also.
Gott, Kuhhörner. Naja, reden wir nicht länger über Kuhhörner, reden wir hierüber.
Klatschen vom Balkon.
And have you ruled out a pardon for your son?
Yes, I said I abide by the jury decision. I will do that and I will not pardon him.
Joe Biden bekommt dieses Mal den Applaus der Woche, denn er ist ein fürsorglicher Vater und hat jetzt doch seinen Sohn Hunter begnadigt. Der hätte sonst nämlich für bis zu 25 Jahre ins Gefängnis gemusst wegen illegalen Waffenbesitzes. Er hat irgendwie vor vielen Jahren eine Suchterkrankung verschwiegen, die er damals noch hatte. Und Joe Biden hat eigentlich gesagt, er würde seinen Sohn nicht begnadigen. Jetzt hat er es doch gemacht, weil, wie er sagt, er findet, dass das Verfahren gegen seinen Sohn politisch beeinflusst war. Wir gehen jetzt mal ganz kurz davon aus, dass das stimmt, ne? Dass er wirklich davon ausgeht und dass das vielleicht sogar so ist, ne? Dass das kein unbeeinflusstes Verfahren gegen Hunter Biden war. Hättest du an Joe Bidens Stelle genauso gehandelt?
Ich glaube, ich muss zwei Dinge dazu sagen. Das Verfahren war nicht politisch, also das Gerichtsverfahren, also das lief alles ganz sauber ab. Hunter Biden wurde schon von den Republikanern, da gab es ja diesen Ausschuss Impeachment gegen Joe Biden, der in 2,5 Jahren nicht einen Beweis erbracht hat, aber die haben dann Hunter Biden irgendwann hergezogen. Da gibt es dieses berühmte Laptop of Hell, was Donald Trump immer stresst. Also er wurde schon, er war quasi ein Puppet, also eine Marionette für die Rechten drüben, um quasi Joe Biden irgendwie Korruption nachzuweisen. Dass es alles komplett hanebüchen ist, damit hat Joe Biden recht und irgendwie ist es natürlich energetisch, ja, haben sie ihn da so hingestellt. Das Problem ist, also ich war tatsächlich, ich war entsetzt eher, weil ich verstehe den väterlichen Joe Biden. Er weiß auch, ich meine, man hat ja auch in den letzten Monaten gemerkt, also auch, ich meine, bevor er noch zurückgetreten ist als Kandidat und auch danach, das geht sehr schnell bergab gerade. Der weiß irgendwie, und er ist halt jetzt ein alter Vater, der seinem Sohn was Gutes tun will. Ich glaube, es war eine eklatant falsche Entscheidung, weil sie das Gesamtwerk von Joe Biden jetzt tot, also sehr, wir sagen tainted, beschmutzt oder, also das heißt, die Demokraten haben jetzt null, ist halt wirklich so, selbst wenn sie damit recht haben, dass sie sagen, ja, das ist anders wie die Verfahren gegen Donald Trump, aber er hat es halt genau so argumentiert und ich halte es für einen Fehler und das ist nicht nur Wasser auf die Mühlen, das ist ein Ozean auf die Mühlen der Republikaner und das ist leider sehr, sehr krass. Also das, ich verstehe es menschlich, aber politisch gesehen und muss aber sagen, liebe Demokraten da drüben, also bitte fangt wenigstens an, nicht an, schön zu reden. Könnt jetzt alle irgendwie um Vergleiche und so, ja, und das kann man irgendwie verstehen und bliblablo und auch das Verfahren gegen Hunter überhaupt einzuleiten, wie auch immer, das war ja eigentlich nur deswegen gemacht, damit sie Joe Biden irgendwann, keine Ahnung, impeachen wollen oder halt seine Legacy beschmutzen.
Es ist wirklich eine schwierige Abwägung, ne? Weil man, also es sagt sich immer so leicht, dass man nicht auf das Niveau herabsinken soll seiner Gegnerinnen oder Gegner, wenn die nicht anständig kämpfen, sage ich mal. was Donald Trump ja nun eindeutig nicht tut. Aber in so einem Fall, ich kann es nachfühlen aus seiner Rolle als Vater. Und ich finde es menschlich verzeihlich, ich finde es politisch aber auch wirklich ganz, ganz schwierig. Und was ich daran besonders schwierig finde, ist, am Ende hat er halt seine Rollen einfach vermengt. Also natürlich kann er sagen, ich bin halt auch Vater, hat er ja auch, ne? Und ich finde auch, dass er jedes Recht hat, als Vater alles zu tun für seinen Sohn. Aber er hat sich auf seine Rolle als Vater berufen, aber seine Macht als Präsident genutzt. Und das darf er eigentlich nicht. Also wenn er in dem Moment der Vater ist, dann muss er als Vater handeln. Dann kann er nicht dieses, was ja auch ein wahnsinniges Machtinstrument ist, das dem Präsidenten da gegeben ist, und das zu nutzen, um seiner Rolle als Vater gerecht zu werden, das darf er wirklich nicht. Und ich würde sogar darüber hinausgehen, also ich glaube, das meinst du im Endeffekt auch, ne? Er schadet der Glaubwürdigkeit der Demokraten, er schadet halt dann am Ende wieder der gesamten Demokratie, die, glaube ich, in den USA gerade gar nicht mehr so viel vertragen kann.
Das ist ein immenser Schlag, tatsächlich. Ja, das, also ich sag mal so, man kann, also ich verstehe es sogar unabhängig von der Vaterebene noch auf einer anderen Ebene, Joe Biden hat im Grunde genommen, als er 2020 angetreten ist, war klar, niemand wird Donald Trump schlagen, außer Joe Biden. Es war so, keiner, auch Bernie Sanders, auch wenn man sich es gerne vorgestellt hätte, niemand hätte Trump geschlagen. Das wusste er. Und er wusste auch damals schon, ich bin eigentlich alt und es kostet eine Menge Kraft. Und der hat die letzten, also 8 Jahre seines Lebens im Grunde genommen wirklich fürs Land gegeben. Und ich verstehe natürlich den Gedanken so, viel Zeit habe ich nicht mehr und mein Sohn möge wenigstens also in Frieden gelassen werden, weil ich sag mal so, natürlich würden die nicht nur wegen diesem Waffenbesitz weitergehen und sie würden wieder anfangen mit diesen Geschichten, auf dem Laptop war das, nur das, was sie alles behauptet haben, ich kenne mich ja ziemlich gut aus in dem Ganzen, ich habe das Zeug gesehen, auch zum Teil diese absurden Hearings über Hunter Biden, wo dann irgendwie Fotos hochgehalten wurden von den Republikanern, wo man ihn sieht, also nackt, wo er mit Prostituierten also und Drogen im Hotelzimmer und sagst, ja, der war auf Drogen, der war süchtig. Freunde, das ist mal so. Der hat sich irgendwann in Therapie begeben. Man muss auch mal, also das muss man auch mal irgendwie so hinstellen. Aber es ist halt, und Trump, klar, die fassen das gerade halt auf als ein, ich habe jetzt, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Diskussionen gesehen auf CNN und Fox News. Also es ist leider horrible. Und muss man aber dazu sagen, dass die Demokraten ja seit langer Zeit da drüben ein Trauerspiel abgeben. Also und dieser ganze Strohfeuer-Wahlkampf mit Kamala Harris, es war ein Strohfeuer, mehr war es nicht.
Hast du das von Anfang an gesehen oder hattest du Hoffnung?
Naja, ich hatte erst dann Hoffnung, als plötzlich das Strohfeuer glimmte ganz hoch und dachte so, wow, ich kriege gerade Hoffnung, weil aber auch Trump alles dafür getan hat, dass er nicht Präsident wird. Weil was der gesagt und getan hat in den letzten 3 Monaten, ist so krass, ist so hanebüchen, so eklatant, dass man als normal denkender Mensch, da landen wir bei den Frauen wie auf Borku mit dem Glas oben, es ist einfach krass, dass Latinos oder Frauen jemand die Stimme geben, der, ich meine, er ist verurteilt, dass eine Frau, also es steht Vergewaltigung drin, er ist ein verurteilter Verbrecher, also wie auch immer. Und es ist, ich sag mal so, man hatte kurze Zeit Hoffnung, aber mir ging es so, also die Wahl haben sie schon viel früher verloren. Die Wahl haben sie eigentlich, ich sag mal, nach 2020 verloren, weil sie nach 2020 nicht angefangen haben, jemand aufzubauen. Und gefühlt, es ist halt so, leider war für die Parteispitze der Demokraten Kamala Harris nie die Kandidatin, die gegen Trump ins Rennen würde gehen. Also so kam mir das 4 Jahre lang vor, weil sonst hätte die ganz anders stattgefunden in Amerika. Und sie haben aber auch zeitgleich niemand aufgebaut. Mhm. Und das ist halt krass, wenn du, also am Ende des Tages war Joe Biden wirklich der Einzige irgendwie, aber eigentlich war es klar, schon lange Zeit, das hat man ja auch schon, ich sag mal, das hat man auch schon ein Jahr vorher gesehen. Ich habe mich vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren darüber mit einem Kollegen aus Amerika unterhalten, der mal die Daily Show moderiert hat und haben uns schon unterhalten. So, ich sagte, Trump geht nicht weg. Der wird einfach weiter da sein. Und die Demokraten müssten eigentlich jetzt schon, sind schon zu spät dran, die nächste Generation in Stellung bringen. Und dass dann Kamala Harris meines Erachtens auch einen eklatanten Fehler gemacht hat, einen völlig falschen Vizekandidaten gewählt hat, der wirklich nicht auf dem Zettel stand, da wollte sie halt so ein, ja, der ist halt mal der nette Coach, oh, der ist Trainer gewesen und der kann sein Auto selbst zusammenbauen. Aber da ging es mir wie jedem Republikaner, wenn mich jemand gefragt hätte, wäre das ein Präsident, wenn jetzt Kamala Harris was zustößt, das Flugzeug stürzt ab. Und dann hätte ich sagen müssen, als jemand, der Kamala Harris gerne gewählt hätte, boah, Tim Walz, nee, das ist für mich kein Präsident. Und dann hast du einen Fehler gemacht. Und sie hat gepokert, weil sie gedacht hat, sie braucht so einen Mann, weil sie die Männer kriegen will für Donald Trump, hat aber, die Demokraten haben nicht verstanden, das hat er sie nicht alleine entschieden, sie haben nicht verstanden, dass sie an diese Männer nicht hinkommen, indem sie einen demokratischen Gegenentwurf hinstellen. Wenn du an diese Männer hinkommen willst, dann musst du auch, liebe Kamala Harris, dann musst du dich in den Podcast von Joe Rogan setzen, von Andrew Schulz, von all diesen Leuten, Theo Von, und dann musst du mit denen quasi auch mit deinem Können, weil sie ist ja eigentlich eine brillante Rednerin, eigentlich, und schade, aber das war verspielt und als dann nur noch die Faschismusdiskussion aufkam, zwei Wochen vor der Wahl, da war ich mir relativ sicher, jetzt verliert sie die Wahl, weil das nicht funktioniert.
Ja, ich muss zugeben, also ich hatte,
leider.
Als sie nominiert wurde, dachte ich, nee, das klappt nicht, und dann habe ich mich von diesem Strohfeuer aber schon in meiner Hoffnung ein bisschen anstecken lassen. Das heißt, ich wusste es gar nicht. Ich wusste es einfach gar nicht. Ich war die ganze Zeit nur fassungslos, und ich bin es immer noch, dass das überhaupt eine Frage ist. Also jetzt unabhängig von Kamala Harris oder irgendwelchen Gegenkandidaten. Ich glaube, ich werde nicht so leicht darüber hinwegkommen, dass es wirklich einfach eine Tatsache ist, dass Leute wie Donald Trump gewählt werden.
Es ist wirklich krass. Ja.
Also dass Leute wie Donald Trump herrschen, das macht mich nicht fassungslos, ne? Wenn sie die Macht an sich reißen, das ist eine Sache. Aber dass Leute, ich muss kurz husten, Moment. Aber dass Leute wie Donald Trump gewählt werden, mit einer Mehrheit, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde da so leicht nicht drüber hinwegkommen. Und jetzt ist es sowas wie das, was Joe Biden macht, oder gerade gemacht hat, es ist ja irgendwie nur eine Randnotiz gerade, ne? Aber trotzdem hat mich das beschäftigt, weil das die Glaubwürdigkeit so sehr leidet.
Das ist eine sehr große Randnotiz, wird komplett untergraben. Also das ist wirklich ein herber Schlag. Also wenn die ganzen, also ich schaue ja ganz viel diese amerikanische Politik, wie ich lustig immer sage auf der Bühne, aber stimmt wirklich, ich schaue das wie andere Pornos, und es bleibt sich ja gleich, weil bei beiden denkst du dir oft so, na, das macht er jetzt nicht. So, das ist die lustige Variante, aber ich schaue das wirklich, also nächtelang, stundenlang, und ich schaue Fox News auch, NBC, CNN, ich schaue mir diese Ausschüsse an, wo die komplett wahnsinnigen Republikaner wieder irgendjemanden anklagen wollen für irgendwas, also es ist wirklich krass, was da abläuft, und ich glaube, die Leute in Deutschland würden noch viel mehr erschrecken. Also wir hier oder die Masse kriegt ja nur mit, ja, da wurde jetzt dieser schräge Typ, der Matt Gaetz, der dann aber dann schon wieder abgesägt wurde, weil er kann sein Amt nicht ausüben. Robert F. Kennedy Jr. ist natürlich völlig geistig nicht in der Lage, ein Gesundheitsministerium zu führen, und zwar nicht alleine wegen, ob jetzt impfen, ja oder nein, sondern ich kann dir jetzt 10 Verschwörungstheorien aufzählen, die der verbreitet hat, die so gaga sind und so hanebüchen. Also den darfst du nicht mal in eine Arztpraxis als Patient gehen lassen, also weil das strahlt aus und ganz krass ist, also die Leute, die auch zum Teil in der zweiten Reihe stehen oder jetzt der neue angibt, der Chef vom FBI werden soll, das ist ein astreiner Verschwörungstheoretiker, QAnon-Theorien verbreitet, der heute noch sagt, die Wahl 2020 war geklaut und wir werden alle verfolgen, die das gemacht haben. Wir werden Politiker verfolgen, wir werden Journalisten verfolgen, wir werden alle verfolgen und anklagen. Das ist krass, stell dir das mal vor.
Ja.
Also das, und das wird, und diesem ganzen Vorgehen, was da abläuft, schadet das extrem. Also menschlich, also puh, ja, aber ich, man kann es nicht begründen, das ist einfach, und ich sehe, wie die ganzen einigermaßen, ich sag mal, ja, es gibt ja die Demokraten, die sind ja gerade komplett, das ist ja auch deren Schuld, weißt du, die Amis haben den Präsidenten, den sie sich redlich selbst verdient haben. Er wurde gewählt und irgendwas haben die Demokraten ja auch falsch gemacht. Da geht es nicht drum, ob Trump ein Faschist ist, ja oder nein, das war nicht das Thema, sondern wenn du so viel falsch machst, dass so ein Typ, also gewählt wird von 7 Millionen Menschen mehr wie der Gegenkandidat oder die Gegenkandidatin, dann hast du was falsch gemacht. Also das muss man einfach mal so sehen, aus. That's fucking it. Das ist wie bei der Ampel. Bitte gebt einfach mal zu. Ja, wir haben einfach Dinge falsch gemacht. Die Ampel, das hat einfach nicht funktioniert. Und in allen 3 Schubläden lag ein D-Day-Papier. Das ist so.
Ja, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht.
Lustigerweise habe ich das bei der Maischberger gesagt, als der Lindner bei der Maischberger war und gesagt hat, ja, und ja, ich habe es ja verarbeitet und der Olaf, der böse Olaf, der dann irgendwie und so, habe ich noch gesagt, entschuldige, was weint er denn hier rum? Die haben doch alle irgendwas in der Schublade, einen Plan, wie es weitergeht ohne Ampel. Entschuldigung, bitte, also beleidigt nicht meine Intelligenz.
Ja, Moment, aber da will ich kurz einhaken. Da will ich kurz einhaken, weil es gibt ja einen großen Unterschied dazu, zwischen Szenarien durchzuspielen, wie man weitermacht, wenn die Regierung zerplatzt, oder zu sagen, so, wir werden uns vielleicht nicht einigen, und was passiert dann? Das ist ja auch völlig in Ordnung und völlig legitim, aber es ist ja was völlig, völlig anderes, den Bruch einer Regierung bewusst herbeizuführen und zugleich der Öffentlichkeit vorzuspielen, die große staatspolitische Verantwortung und den Willen weiterzumachen vorzuspielen. Und das haben sie gemacht. Das ist ja der, ich nenne es jetzt mal Skandal, ne? Also es ist ja nicht, ist die Wortwahl sicherlich auch, das ist ja noch was anderes, ne? Aber es ist auch wirklich, dass sie einfach gesagt haben, wir sagen nicht einfach so, Regierung ist jetzt vorbei, sondern wir versuchen, uns rauskicken zu lassen, damit wir als die Opfer dastehen und uns von dieser ganzen Sache distanzieren können für die nächste Wahl. Das finde ich schon nochmal einen großen Unterschied.
Ja, ich gebe dir recht, komplett recht, aber ich sag mal so, ich bin nicht sicher, was in der Schublade von den Grünen und von der SPD liegt. Ob es nicht auch was gibt, wo man sagt, ja, wir würden es herbeiführen. Das ist natürlich, dass man so blöd spielt wie die FDP.
Das, ja, okay, aber das ist Geraune, ne? Das weiß man ja nicht.
Ja, das weiß man nicht. Und ich sag mal, D-Day, muss man bei der FDP sagen, ist ja Deppen-Day. Also das, ich glaube, das muss neu umbenannt werden, weil so blöd zu sein. Und ich meine, was vorher der Lindner, das Zitat von ihm so, ja, hier das Rumgeeiere. Ich meine, das ist ja unfassbar. Also man sitzt ja wirklich da und denkt sich, alter Schwede, jetzt kommt noch Donald Trump und sagt, ja, Lindner ist der ehrlichste Kandidat, den ich je gesehen habe bei der FDP. Also es ist schon krass, für wie blöd man dann doch als Wähler und Wählerin gehalten wird oft. Das ist so mein Punkt auf die Parteipolitik hin oder her. Du kannst Union wählen, du kannst SPD oder Grüne wählen. Es gibt auch Leute, die AfD wählen, also, wo ich nicht bei jedem sofort irgendwie den Faschismusreflex habe, sondern weil ich sage, ja, ich weiß mir gerade nicht anders zu helfen, oder die Linke oder die Bündnis Sahra Wagenknecht, aber irgendwie beleidigt nicht meine Intelligenz in dem irgendwie, sei es mit Hetze oder mit sowas, mit einfach Lügen. Also das ist halt Quatsch, weil eine Lüge ist völlig egal, welche Partei, einfach shut the fuck up.
Und ja.
Also und ja, und zu Recht ist, also ich, wahrscheinlich soll sich Lindner, muss sich einen Job suchen, wie ich zu ihm gesagt habe, als ich ihn getroffen habe bei der Maischberger. Wie fühlt es sich denn an, arbeitslos zu sein? Fand er nicht lustig.
Ich finde also das ja lustig.
Hinter der Bühne, ja. Ich fand es auch lustig, aber es, und by the way, ich war eher bei der Maischberger wie er, und ich bin mit der Deutschen Bundesbahn angereist und ihr mit Porsche. Also ich will es nochmal erwähnt haben. Also an der Stelle immer was Gutes zu sagen, was Gutes in die Welt zu schmeißen.
Ja, ich habe mir dieses Gespräch von ihm mit Karin Mörske angeguckt und das war allein schon die Intonation war interessant, wie er so jede Silbe betont hat, als wolle er seine Version der Wahrheit unbedingt in die Köpfe der Menschen hineinpressen. Hat auch immer so Frau Mioska gesagt, wo man dachte, okay, völlig irrelevant, aber es ist mir nur gerade eingefallen.
Ich dachte, jetzt fängt er an, bayerisch zu sprechen. Er hat es ja geeiwangert. Also das war so, Aiwanger steht da mit dem Schulranzen und ja, es ist mir nicht mehr so ganz erinnerlich. Und ja, aber daran ja. Merkst du ja schon, dass was nicht stimmt. Also immer, wenn es so abläuft, und das hat ja auch nichts mehr damit zu tun, ich muss nachdenken, bevor ich was sage, sondern da stimmt was nicht. Das merken ja alle. Also verstehst du, da musst du ja, also ich habe ja gerade eine Sendung im BR, wo mir jeweils irgendein Comedian, Promi, Schauspieler, Musiker zwei Geschichten erzählt, eine gelogen, eine wahr. Es hat die amüsante Variante, läuft immer donnerstags, mache ich gern Werbung, donnerstags 22 Uhr im bayerischen Fernsehen, ist total nice. Da ist zum Beispiel so, und deswegen, also das ist krass, wie Leute auch, die ich kenne, wie die mich anlügen.
Und klappt das oder merkst du es?
Ja, das klappt wirklich. Und das meinte ich jetzt damit, ich mache den Übergang nicht nur, weil ich jetzt eine Werbung machen will für die Sendung, sondern es klappt in dem Sinn, weil die total frei sprechen, es geht um nichts. Es geht ja nicht drum, oh mein Gott, danach habe ich, keine Ahnung, 50.000 Euro verloren für meine Charity oder ich habe das und das, sondern es geht nur drum, wer kann mich am besten anlügen? Und ich bin ganz ehrlich, also da saß irgendwie als der Hannes Rindelstetter, ich kenne den seit, keine Ahnung, 25 Jahren, alter fucking Schwede hat er mich angelogen. Uschi Glas in irgendeiner der nächsten Sendungen, die hat mir zwei Stories erzählt. Vorher hätte ich ihren Hunderter draufgesetzt. Nee, das werde ich erkennen. Die lügt mich nicht an. Du, keine Chance. Das sind dann Nuancen, die dann passieren. Aber das ist wirklich, du merkst es im Tonfall. Und das ist quasi das amüsante, gerade Gegenbeispiel. Und,
aber darf ich eine Frage stellen dazu?
Ja.
Darf man, darfst du nachfragen oder erzählen sie die Geschichte nur?
Ich darf nachfragen und die dürfen aber auch Fake-Beweise bringen. Also es ist tatsächlich dann irgendwie ein Einspieler von jemand, der dann sagt, ja, ich habe diese Geschichte auch gesehen mit eigenen Augen. Oder einer hat wirklich es ging um ein Produkt, das er angeblich hergestellt hat und das, oder auch nicht angeblich, also das ist so, das bleibt dahingestellt. Und ich hatte das in der Hand und solche Dinge werden da gemacht. Oder also die dürfen auch Fake-Beweise bringen. Aber an der Stelle vielleicht nochmal eingehakt, das ist eine, also der großen Qualitäten in Anführungszeichen von Donald Trump. Und das ist auch einer der Gründe, warum der so durchkommt, dass der sitzt halt und denkt sich, scheißegal, was ich erzähle, auch wenn ich weiß, das ist die lügigste Lüge aller Lügen, er erzählt sie, also, und der geht halt auch, der geht zu CNN mit einem ihm oder sehr feindlich gesonnenen Journalisten oder Journalistin und erzählt, und an der Stelle vielleicht das untergegangenste Zitat aller Zitate des letzten Jahres im Wahlkampf, als der Vizekandidat von Trump angesprochen wurde auf diese Geschichte mit den Hunden und den Katzen, dass ja. Haitianer die essen von den Nachbarn. Ja. Und J.D. Vance war einer, der das Trump quasi so sehr eingeflößt hat. Und er wurde daraufhin im Interview angesprochen, J.D. Vance, der neue Vizepräsident Amerikas, von einer Journalistin Dana Bash auf CNN. Und die hat ihm gesagt, es ist ja widerlegt, es ist gelogen. Das hat die Polizei gesagt, das hat der Bürgermeister gesagt. Selbst die Frau, die den Post gemacht hat auf Facebook, hat zugegeben, stimmt nicht, was sie da geschrieben hat. Dann hat er Folgendes gesagt, ich zitiere den zukünftigen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, der meinte dann, wenn ich Geschichten konstruieren muss, um auf das Leiden des Volkes hinzuweisen, dann werde ich das tun. Das heißt, er hat sogar zugegeben, ja, das ist gelogen, ich habe es konstruiert, aber ich habe es gemacht, um der guten Sache zu dienen. Und der Unterschied von ihm und Donald Trump ist, Donald Trump, drauf angesprochen, würde sagen, der hat ja gesagt, ich weiß nicht, ob es eine Lüge ist, obwohl es widerlegt war. Sagt, ich weiß nicht, das müssen andere. Und Trump sagt ja von sich, das hat er in einem Podcast ja gemacht, bei einem der Comedians, bei Andrew Schulz, hat er gesagt, ja, ich bin ja, und er hat das ernst gemeint, ich bin ja wahrscheinlich der ehrlichste Politiker jemals in der Geschichte Amerikas. Und die anderen sind alle fast gestorben vor Lachen. Ja. Aber es hat ihm ja auch nicht geschadet, weil auch dadurch, und da sitzen wir wieder, die Comedians in diesem Podcast, Joe Rogan, Andrew Schulz, Theo Von, haben, indem sie Trump nie widersprochen haben, der konnte seinen ganzen Shit, seine ganze Hetze, konnte er einfach unwidersprochen wiedergeben, die ganzen Verschwörungstheorien, haben sie ihn im Grunde genommen, und da landen wir beim Brauch, auf Borkum, Glashumfest, wenn du etwas banalisierst, und wenn du einen Typen banalisierst, der einfach Bullshit erzählt, Lügen erzählt und hetzt, dann kippt's. Dann sitzen natürlich viele Leute vom Fernseher und also das ist halt die andere Seite, dass die Hälfte der Medien in Amerika, die sagt ja genau das Gegenteil von CNN oder NBC. Also und so machst du so einen Politiker halt menschlich und naja, mein Gott, dann lügt er ab und an, aber er ist ja auch so, er ist wenigstens einer nicht aus der Politikerkaste.
Genau, ein ehrlicher Lügner.
Was krass ist.
Also das ist ja das Lustige und Traurige zugleich an Trump auch, dass an ihm geschätzt wird von denjenigen, die ihn schätzen aus irgendwelchen Gründen, dass er so direkt ist. Und direkt ist ja auch so ein bisschen manchmal ein Synonym für ehrlich. Das heißt, er lügt. Aber er tut das auf so eine direkte Art, ne? Also so eine, der nimmt kein Blatt vor den Mund.
Genau.
Dass die Leute tatsächlich trotz all der Lügen das Gefühl haben, er sei ehrlicher als die anderen. Das finde ich auch immer faszinierend. Was ich gerade, sag mal kurz, wie, wenn wir schon Werbung machen, dann auch richtig, wie heißt deine Sendung?
Die heißt Find the Liar Mittermeier.
Oh.
Ja, finde den Lügner. Ja, es ist für den Bayerischen Rundfunk ein sehr englischer, sehr weit, also Leier und Mittermeier ist halt als Reim schön.
Ja.
Aber es ist eine sehr, sehr launige, lustige Sendung.
Und
kommen noch tolle Gäste.
Ja, wie schön wäre das denn jetzt, wenn einfach mal Christian Lindner zu dir kommen würde? Ich würde an dieser Stelle, ohne dich zu fragen, einfach mal eine Einladung an Christian Lindner in deine Sendung. Ich habe gar kein Recht dazu, ne? Aber aussprechen, weil ich das gerne sehen möchte. Ich möchte gerne sehen, wie Christian Lindner eine wahre und eine erfundene Geschichte erzählt. Und ich würde es wirklich, ich würde es wahnsinnig gerne mir angucken. Die anderen Gäste sind bestimmt auch super spannend, ne? Aber das möchte ich gern sehen. Zum Abschluss.
Ja, ich würde es auch gern sehen, aber da muss ich ein Special machen. Da muss ich ein Lügen, ein Double-Lügen-Special machen. Weil in der Sendung, also in der Sendung waren bisher nur, ich sag mal, nette Gäste. Einer der Clues der Sendung ist, ich weiß vorher nicht, wer kommt. Ich habe drei Gäste und ich habe wirklich keine Ahnung, wer kommt.
Oh.
Und das macht es natürlich, das ist dann auch so ein bisschen, ich sag mal, Impro. Ich muss ja auf das improvisieren. Ich möchte natürlich, dass sie auch humorvoll auffangen und daraus natürlich ein bisschen Humor entwickeln. Bin eine Mischung aus Talkshow, Gastgeber, ein bisschen Impro-Comedian, ein bisschen Rätselonkel aber Lindner, glaube ich, also da muss ich dann ein Politiker-Special machen da müssten dann drei Politiker kommen, weil ich würde es nicht mischen wollen mit den netten Menschen. Das würde ich dann Leuten wie, keine Ahnung, wer kommt demnächst, glaube Max Mutzke, Annette Frier, Uschi Glas, also krass, nice Gäste. Jetzt weiß ich ja, wer da war, deswegen sage ich es. Wir haben alle Folgen aufgezeichnet, nicht, dass die Leute jetzt glauben, zockt er, wer kommt und er weiß es gar nicht.
Stimmt, da war ein Denkfehler gerade. Ja. Okay, dann mach doch ein Politiker-Special. Ich würde es mir, also ich gucke es mir auch gerne so an, aber das würde ich wirklich gerne sehen, einfach um auf eventuelle Unterschiede im Habitus achten zu können. Das fände ich sehr spannend. Das ist doch eigentlich ein ganz schöner Abschluss für diese Folge. Aber wir sind natürlich noch nicht ganz durch, denn ihr kennt dieses Spiel schon. Es gibt eine etwas ausführlichere Version dieser Folge in der ARD-Audiothek. Da gibt es nämlich die letzte Frage, also eine letzte Frage von Michael an mich und eine letzte Frage von mir an Michael Mittermeier. Und wir reden, worüber reden wir? Wir reden über deinen Pornopolitikkonsum der USA und wir reden über mehr Leidenschaft in der Politik, Also, das klingt ein bisschen wie dasselbe auch, ne? Ich weiß es nicht. Aber es ist jedenfalls sehr schön.
Klingt gut.
Klingt gut, ne? Klingt gut. Hört euch das an. Wenn ihr aber doch keine Lust habt, dann war es das doch für heute. Wenn ihr diese Folge mochtet, dann dürft ihr wie immer sehr gerne eine Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Und ihr wisst es, wenn ihr diese Folge nicht mochtet, dann dürft ihr wie immer sehr gerne keine Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de, denn Kritik mögen wir nicht. Ihr dürft Bosettis Woche abonnieren, jetzt mehr als sonst sogar, denn jetzt kommt ja eine kleine Winterpause und wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr den Wiedereinstieg nicht. Der ist am 7. Februar. Die Pause könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne mit anderen Podcasts in der ARD-Audiothek überbrücken. Zum Beispiel Alles anders vom RBB. Darin spricht Jana Simon mit prominenten Gästen über einschneidende Momente in ihren Biografien. Die erzählen, wie sie so mit Schicksalsschlägen, Veränderungen und Neuanfängen umgegangen sind. Das ist sehr spannend. Alles anders heißt der Podcast. Den gibt es seit dem 17. Oktober und alle zwei Wochen. In der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Michael.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Ja, auch. Bis bald.
Dann sage ich fröhliche Weihnachten und ja, wir sehen uns im neuen Jahr wieder bei der Happy Hour.
Wir sehen uns in der Happy Hour, genau. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle zwei Wochen neu.